Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Unsere Themen heute: Die Preise steigen immer stärker, 5,2% in diesem Monat. Wie lange geht das so weiter? Die Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst bekommen mehr Geld und mit ihnen endlich auch die Pflegerinnen und Pfleger. Die Ampel will Gutscheine aushändigen, damit Familien oder Alleinerziehende sich Haushaltshilfen leisten können. Und wir beginnen natürlich mit der neuen Covid-Variante. Omikron, die neue Variante, kommt aus Afrika, vor allem Südafrika, so hört man es jetzt überall. Das könnte stimmen. Oder auch nicht, denn nur eines ist sicher, die Variante wurde dort zuerst entdeckt. Auch weil dort besonders ausgiebig sequenziert wird, also die Struktur des Virus analysiert wird. Bei uns hingegen nicht. Südafrika und andere afrikanische Staaten, die auch stark vom Tourismus leben, fühlen sich jetzt deshalb ungerecht behandelt, denn sie werden ja quasi noch dafür bestraft, dass sie so viel sequenzieren. Die meisten Flugverbindungen sind gekappt. So gut wie alle Touristen stornieren ihren Urlaub und ihre Volkswirtschaften werden stark zurückgeworfen. Die Ausbreitung heizt aber auch zwei andere altbekannte Fragen wieder an. Erstens, hat Afrika immer noch zu wenig Impfstoff? Und zweitens, wer blockiert, dass die Patente auf Covid-Impfstoffe freigegeben werden? Wir sprechen darüber mit Jule Reimer, mit meiner Kollegin aus der Wirtschaftsredaktion. Frau Reimer, zur ersten Frage. Hier wurde vor kurzem zeitweise noch Impfstoff weggeworfen. In Afrika fehlt er. Wie sehr denn?
Naja, auf der einen Seite haben sich reiche Industriestaaten tatsächlich die 3- bis 4-fache Menge gesichert. Sie haben auch Versprechen gegeben zu spenden, aber die sind eben nur teilweise erfüllt worden, weil dann plötzlich der Impfstoff doch für die eigene Bevölkerung zum Beispiel beansprucht wurde. Und selbst in Südafrika, das muss man sich mal klar machen, produzierter Impfstoff ist also in den letzten Monaten nach Europa und die USA abgezweigt worden. Überflüssige Dosen weiterzugeben ist auch nicht so ganz einfach. Das kommt dann an ad hoc in den Ländern an und die müssen ihre Impfkampagnen ja auch organisieren. Dann haben sich Hersteller teilweise ein Mitspracherecht gesichert, ob überhaupt Dosen weitergegeben werden dürfen. Und es gibt große Versprechen für das kommende Jahr, aber eben für das kommende Jahr.
Jetzt gab es ja noch andere Versprechen. BioNTech und Moderna, die haben ja beide unlängst angekündigt, dass sie Fabriken in Afrika bauen wollen. Aber die sind ja noch längst nicht da. Wird denn jetzt überhaupt Impfstoff auf dem Kontinent produziert?
Also im Augenblick eben nur dieser Fall von Johnson & Johnson Impfstoffen. Über Moderna, was die Pläne jetzt in Afrika angeht, die sind noch relativ unkonkret. Wir wissen, dass BioNTech mit dem Unternehmen BioVac in Südafrika über eine Anlage verhandelt. Das ist eine sogenannte Fill-and-Finish-Anlage. Die Kritik ist, da wird eben nur abgefüllt und verschickt. Da findet kein Technologietransfer statt. Es gibt allerdings auch konkrete Verhandlungen von BioNTech mit Ruanda und Senegal über eine richtige Produktionslinie dort. Aber die Frage, die sich von außen stellt, ist, warum man das nicht im gut vorbereiteten Südafrika macht, wo außerdem die Weltgesundheitsorganisation eine Art Tech-Zentrum für mRNA-Impfstoffe aufbaut, was sie als Trainingszentrum für Personal aus ärmeren Ländern anbieten. Und da sucht sie eigentlich verzweifelt nach großen Impfstoffherstellern, die mitmachen würden.
Wir kommen gleich darauf zurück. Erstmal ist ja klar, der Ball liegt im Feld der Amerikaner und Europäer. Die haben zusammen mit den Ländern, in denen große Pharmakonzerne sitzen, der Schweiz und Großbritannien, lange blockiert, dass Patente auf Covid-Impfstoffe freigegeben wurden, mit denen die Schwellenländer dann selbst anfangen könnten, Impfstoffe zu produzieren. Jetzt sieht es aber so aus, als würde sich die EU-Kommission zumindest bewegen bei den WTO-Verhandlungen, die derzeit laufen. Patente freigeben will sie nicht, aber in Schwellenländern erlauben, dass sie zeitlich und regional begrenzt gebrochen werden dürfen. Peter Kapern ist unser Korrespondent in Brüssel und hat sich das angeschaut.
Der Druck auf die EU-Kommission steigt. Der Druck, einer generellen Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe zuzustimmen. Der Weg aus der Pandemie gelingt nur über eine weltweite Versorgung mit Impfstoffen, sagt beispielsweise Ärzte ohne Grenzen. Die Organisation verlangt deshalb die Erteilung eines sogenannten TRIPS-Waivers. TRIPS, das ist ein 1995 in Kraft getretenes Abkommen der Welthandelsorganisation WTO zum Schutz der Rechte geistigen Eigentums. Ein sogenannter Waiver, also eine Ausnahme, würde es allen interessierten Parteien für die Dauer der Covid-Pandemie erlauben, auf alle Patente und sonstigen Kenntnisse zuzugreifen, die für die Produktion von Corona-Impfstoffen oder Corona-Therapeutika notwendig sind. Nur so lasse sich die Herstellung aller im Kampf gegen die Covid-Pandemie hilfreichen Medikamente und Hilfsmittel in globalem Maßstab ausbauen, sagen die Befürworter. Indien und Südafrika haben einen solchen TRIPS-Waiver bei der WTO vor Monaten beantragt. Die EU allerdings tritt auf die Bremse, und zwar aus gutem Grund, wie der CDU-Europaabgeordnete Sven Simon sagt.
Die Aufhebung des Patentschutzes führt nicht zu mehr Impfstoff. Im Gegenteil, sie verschlimmert die Lage. Erstens gibt es das Patent auf den Impfstoff noch gar nicht. Es handelt sich um rund 200 Patente. Niemand weiß genau, welche. Zweitens lässt sich der Impfstoff ohne das Know-how der Unternehmen nicht herstellen. Und drittens entsteht der Schaden in der Zukunft, weil die Unternehmen den Impfstoff gegen die Varianten nicht weiterentwickeln würden.
Weil aber weltweit der Druck auf die Europäische Union steigt, ist die Kommission mit einem neuen Angebot in die laufenden Gespräche des TRIPS-Rates der WTO gegangen. Der bezieht sich allerdings nicht auf einen TRIPS-Waiver, sondern auf die sogenannten Zwangslizenzen, die im Rahmen des WTO-Abkommens durchaus vorgesehen sind. Allerdings, die Erteilung einer solchen Zwangslizenz ist sehr kompliziert. Ein Unternehmen, das zum Beispiel einen Covid-Impfstoff produzieren will, muss sich dafür zunächst an den Eigentümer des entsprechenden Patents wenden. Scheitern die Verhandlungen, kann sich das interessierte Unternehmen an seine eigene Regierung wenden, die dann die Verhandlungen zum Beispiel über die Höhe der Entschädigung übernimmt. Und erst wenn auch diese Verhandlungen ergebnislos verlaufen, kann das interessierte Unternehmen bei der WTO eine sogenannte Zwangslizenz beantragen. Weil das Verfahren aber so kompliziert und zeitraubend ist, bietet die EU-Kommission bei den laufenden Gesprächen des TRIPS-Rats einige Vereinfachungen an. Ziel des Vorstoßes sei es, die Impfstoffproduktion zu erleichtern und gleichzeitig Anstrengungen im Bereich von Forschung und Innovation zu belohnen, so eine Kommissionssprecherin am Mittag in Brüssel.
We call now on all WTO members to continue engaging to really find solutions as quickly as possible.
Die Kommission appelliere deshalb an alle WTO-Mitgliedstaaten, sich bei den Gesprächen zu bewegen, um schnellstmöglich eine Lösung zu finden. Anna Cavazzini, der grünen Europaabgeordneten, geht der Vorstoß der EU-Kommission allerdings nicht weit genug.
Der Vorschlag der Europäischen Kommission, sich alleine auf die Zwangslizenzen zu konzentrieren, ist sehr, sehr begrenzt. Das würde weiterhin einen sehr komplizierten Prozess zur Folge haben und eigentlich keinen wirklichen Beitrag zur weltweiten Impfquote haben.
Denn die auf der Grundlage einer Zwangslizenz produzierten Impfstoffe dürften nur im jeweiligen Herstellerland verteilt werden. Dem globalen Impfstoffmangel könne man auf diese Art nicht begegnen, so Anna Cavazzini.
Also da hören wir schon die erste Kritik im Beitrag von Peter Kapern. Jule Reimer, was halten Sie von diesem EU-Vorschlag?
Also im Grunde genommen wurde das ja auch schon in dem Beitrag beantwortet. Es liegen also zahlreiche Patente in der ganzen Produktionskette. Und man würde im Grunde genommen einen Befreiungsschlag machen, indem man wirklich alle Patente für einen befristeten Zeitraum aufhebt. Alles andere macht es schon wieder kompliziert. Die zweite Sache wurde kurz angesprochen. Es dürfen Länder selber produzieren. Aber was ist, wenn diese Länder keine Kapazitäten haben? Das war ja genau das Problem auch bei der AIDS-Krise damals. Im Grunde genommen müssen diese Lizenzen für Indien, für Brasilien, für Südafrika, für Ägypten gelten. Also die Länder, die in der Lage sind, wirklich großflächig auch heute schon zu produzieren, wenn es eine Kooperation gäbe und die dann tatsächlich auch an arme Länder ausliefern könnten.
Danke, Jule Reimer, für diese Einschätzung. Danke. Omikron ist da, aber wie schlimm kommt es? Die Virologen kennen die Mutation noch nicht besonders gut. Der Virologe Christian Drosten sieht am Genom erste Hinweise, dass diese Mutation von SARS-CoV-2 der bereits aufgebauten Immunabwehr entgehen könnte. Karl Lauterbach hingegen hält trotzdem einen leichten Krankheitsverlauf für möglich. Für die Unternehmen bedeutet das schon wieder Unsicherheit. Brigitte Scholtes berichtet.
Noch ist es zwar zu früh zu spekulieren, welche konkreten Auswirkungen die angeblich stärker ansteckende neue Virusvariante Omikron auf die Wirtschaft hat. Aber die Verunsicherung, vor allem in den Dienstleistungsbranchen, ist groß. In der Reisebranche, im Handel, aber auch im Hotel- und Gaststättengewerbe. So sagt Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Branchenverbands DEHOGA.
Das braucht niemand in der ohnehin bestehenden Lage, jetzt noch mal einen neuen erheblichen Belastungsfaktor durch die neue Mutante.
Das Wichtigste sei, die Infektionszahlen wieder zu senken. Darin sind sich Ökonomen und Unternehmen einig. So sagte auch Clemens Fuest, Chef des Münchner IFO-Instituts im Deutschlandfunk.
Es wird keine gute Wirtschaftsentwicklung geben, solange die Infektionszahlen hoch sind, weil Menschen dann eben zu Hause bleiben, weil sie sich vor Infektionen fürchten, nicht reisen, nicht in Restaurants gehen, nicht an Weihnachtsfeiern teilnehmen oder eben nur begrenzt. Und der Druck wird steigen, insbesondere wenn die Intensivstationen volllaufen und dann irgendwann die Politik zwangsläufig entscheidet, Lockdown-Maßnahmen zu ergreifen.
Die vierte Welle sei für Deutschland besorgniserregend, meint Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank.
Deutschland ist jetzt in der zweiten Corona-Phase am stärksten getroffen, weil die deutsche Wirtschaft einen sehr großen Industrieanteil hat und die Industrie eben die größten Schwierigkeiten gehabt hat in der Corona-Zeit mit dieser hohen Nachfrage. Es fehlten Teile. In der deutschen Automobilwirtschaft ist viel einfach nicht möglich gewesen an Produktion und das sieht man in den Zahlen.
Und nun fürchten auch die Dienstleistungsbranchen um ihr Jahresendgeschäft, vor allem der Einzelhandel. Der Start ins Weihnachtsgeschäft sei schon enttäuschend verlaufen, sagt Stefan Gent, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands HDE.
Beim Einzelhandel ist es so, dass man sich relativ kurz in den Läden aufhält, teilweise nur 5 oder 10 Minuten. Selbst das Robert-Koch-Institut sagt, dass hier dann kein Infektionsgeschehen zu befürchten ist, wenn die Maskenpflicht natürlich umgesetzt eingehalten wird, Hygienekonzepte und Abstände da sind. Es gibt ja auch Quadratmeterbegrenzungen, das heißt, man darf nicht uneingeschränkt Kunden in den Laden lassen. Wenn das alles befolgt wird, dann haben wir ein ziemlich geringes Infektionsrisiko im Einzelhandel.
Eine Impfpflicht sei der Königsweg aus der Pandemie, hört man gerade aus den Dienstleistungsbranchen. Und sollten morgen die MinisterpräsidentInnen mit der geschäftsführenden Bundeskanzlerin als auch dem designierten Kanzler weitere Einschränkungen beschließen, dann müssten vor allem die Mitarbeiter geschützt werden, fordert DEHOGA-Hauptgeschäftsführerin Hartges.
Die Mitarbeiter, die eben schon in der Pandemiezeit schon länger in Kurzarbeit waren, die können jetzt nicht zurückfallen auf 60%. Das geht nicht. Hier fordere ich die Bundesregierung auf, zu handeln und die erhöhten Leistungssätze beim Kurzarbeitergeld fortzuführen,
sagt DEHOGA-Hauptgeschäftsführerin Hartges. 5,2% Inflation hatten wir jetzt im November. Ist die Inflation gekommen, um zu bleiben? Die Europäische Zentralbank sagt nein, das wird bald wieder besser. Andere sind da viel skeptischer. Wie dringend also muss die Inflation wieder eingefangen werden? Bianca von der Au.
Eisern hält die EZB an ihrer Sicht der Dinge fest. Die hohe Inflation werde vorübergehen, also auch die auf 5,2% gestiegene Teuerung im November. Anders als die Europäische Zentralbank glaubt die Chefvolkswirtin der Landesbank Hessen-Thüringen, Gertrud Traut, dass uns die hohe Inflation länger als uns lieb ist, erhalten bleibt.
Ich denke, wir haben eine Zeitenwende bei der Inflation.
Denn nicht nur der Corona-Effekt sei schuld, dass Waren und Dienstleistungen kontinuierlich teurer geworden sind, da die jeweiligen Vergleichswerte im Vorjahr pandemiebedingt sehr niedrig waren. Nach Ansicht der Helaba-Ökonomin wird auch im kommenden Jahr alles sukzessive teurer.
Wenn wir hoffentlich bald auch Corona mal hinter uns haben und man dann merkt, dass überall die Leute fehlen, dann gehe ich davon aus, dass die Gewerkschaften auch bei ihren Forderungen noch eins drauflegen und bei den Abschlüssen auch nicht so leicht nachgeben werden.
Und damit die sogenannte Lohnpreisspirale in Gang setzen könnten. Steigende Verbraucherpreise führen dann zu höheren Lohnforderungen und diese geben die Unternehmen wiederum an die Verbraucher weiter. Schon jetzt machen sie es mit den gestiegenen Einkaufspreisen und Energiekosten so. Das treffe die Ärmeren der Gesellschaft besonders hart, kritisiert Armutsforscher Christoph Butterwegge.
Sie haben das Problem, dass sie ihr gesamtes Einkommen unmittelbar in die Läden tragen, also in den Alltagskonsum stecken müssen. Und dort spüren sie ganz besonders natürlich bei der Energie und auch bei den Lebensmitteln die Preissteigerung.
Denn anders als die höheren Haushaltseinkommen haben sie kaum Ersparnisse oder Vermögenswerte wie Immobilien und Aktien, die wegen der niedrigen Zinsen in den letzten Jahren deutlich an Wert gewonnen haben. Für die Kunden von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt, ist Inflation so gesehen kein Problem. Chefökonom Martin Lück sieht aber die dadurch steigende Ungleichheit in der Gesellschaft durchaus kritisch für den Zusammenhalt, geht aber genauso wie die EZB davon aus, dass sich die Inflation im kommenden Jahr auf 2% einpendeln wird.
Die Tarifeinigung für die Angestellten der Bundesländer, die waren schon 2019 knifflig. Diesmal noch viel mehr, denn in diesem Jahr hat ja auch das Krankenhauspersonal teilweise gestreikt vorab, weil sie 5% mehr Gehalt wollten, mindestens 300 Euro im Monat. Zugleich mussten die Kliniken wegen Corona-Patienten verlegen und planbare OPs absagen. Also da war ordentlich Druck im Kessel. Und noch viel mehr, weil die Gewerkschaften auch einen Ausgleich für die hohen Preissteigerungen, von denen wir eben gehört haben, herausholen wollten. Eine schwierige Gemengelage, weil die Länder gleichzeitig gekontert haben, wir sind klamm. Was die Einigung im Tarifstreit bedeutet, ordnet Oliver Schoß ein.
Der Tarifabschluss gilt für 2 Jahre und er ist deutlich schlechter als der, den zuletzt das Ausnahmebundesland Hessen und ein Jahr zuvor der Bund und die Kommunen abgeschlossen hatten. Es gibt erst einmal eine Menge Geld auf einen Schlag und dann wird es nach hinten raus sehr dünn. Bis spätestens März kommenden Jahres sollen alle 1,1 Millionen Tarifangestellten der Länder eine steuerfreie Corona-Sonderzahlung von 1.300 Euro bekommen, anteilig pro Vollzeitstelle. Für Auszubildende gibt es 650 Euro. Zum 1. Dezember kommenden Jahres gibt es dann eine Entgelterhöhung um 2,8%. Und das ist vergleichsweise mau, wenn man bedenkt, dass die Gewerkschaften mit einer 5%-Forderung in die Verhandlungen gestartet sind. Und dennoch sieht Verdi-Chef Frank Wernicke viel Positives im Tarifabschluss.
Uns ging es darum, insbesondere für die Beschäftigten in mittleren und niedrigen Einkommensgruppen im öffentlichen Dienst, angesichts stark steigender Preise die Einkommen zu sichern. Dieser steuerfreie Einmalbetrag von 1.300 Euro hat eine stark soziale Wirkung, weil er für alle beschäftigten Gruppen gleich wirkt.
Aufs gesamte kommende Jahr betrachtet sind das 108 Euro mehr pro Monat. Die Gewerkschaften wollten einen versteuerten Sockelbeitrag von mindestens 150 Euro mehr pro Monat. Auch im Gesundheitswesen gab es nicht die erhofften Erhöhungen, aber wegen der besonderen Belastung in der Corona-Pandemie werden die Zulagen aufgestockt, meist um gut 50%. Und es gibt eine neue Zulage für medizinische Berufe.
Für eine Intensivpflegerin, einen Intensivpfleger ungefähr 230 Euro mehr im Monat. Für eine Physiotherapeutin, einen Physiotherapeuten in einer Universitätsklinik ungefähr 180 Euro und für medizinisch-technische Berufe zum Beispiel 230 Euro.
Der Verhandlungsführer der Länder, Niedersachsens CDU-Finanzminister Reinhold Hilbers, sprach von einem Ergebnis, das der großen finanziellen Belastung durch die Corona-Pandemie Rechnung tragen musste. Die Arbeitgeber stimmten zu, das Tarifergebnis zeit- und inhaltsgleich auf Beamte und Versorgungsempfänger von Ländern und Kommunen zu übernehmen. Dann wirkt sich der Tarifabschluss auf insgesamt 3,5 Millionen Menschen aus.
Alltagshelfer nennt der amtierende und vermutlich auch zukünftige Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sie. Alltagshelfer, also sagt er, Putzhilfen sagen vermutlich die meisten dazu, aber das hört sich nicht so nett an. Die Ampelkoalition will Familien, Alleinerziehenden und jedem, der jemanden pflegt, Gutscheine dafür geben, über 2.000 Euro, damit sie solche Alltagshelfer, damit sie sich die leisten können. Und zwar nicht schwarz, sondern regulär. Wie das gehen soll, verrät Volker Fintermer.
Im Koalitionsvertrag wird die geplante staatliche Unterstützung für haushaltsnahe Dienstleistungen auf Seite 70 in einigen wenigen Zeilen beschrieben. Die Koalition will damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern, heißt es da, und dass man darüber auch mehr Möglichkeiten für die Erwerbsbeteiligung beider Elternteile schaffen will. Das soll durch ein Zulagen- und Gutscheinsystem sowie flankierende steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse erreicht werden, die jedoch miteinander verrechnet werden müssen. In der Bild am Sonntag hatte der noch amtierende und wohl auch künftige Arbeitsminister Hubertus Heil von einem Bonus von maximal 2.000 Euro pro Jahr gesprochen, mit dem bis zu 40% der Kosten für diese Haushaltshelfer abgedeckt werden können.
Es geht vor allen Dingen darum, dass wir Eltern mit kleinen Kindern oder Angehörige, die pflegen, in einer ersten Stufe erreichen. Normalverdiener, die bisher sich oftmals keine haushaltsnahen Dienstleistungen leisten können. Wir erleben ja auch, dass es viel zu viel Schwarzarbeit in diesem Bereich gibt. Wir wollen für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie sorgen und dafür, dass Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, voll sozialversichert sind,
sagt Hubertus Heil gegenüber dem Deutschlandfunk. Das Ganze soll nach Möglichkeit auch per App über Dienstleistungsagenturen abgewickelt werden, die die Haushaltshelfer vermitteln und wo dann auch der Zuschuss verrechnet wird. Das soll den Familien auch den Aufwand ersparen, der derzeit noch für die Anmeldung von Haushaltshilfen notwendig ist. Die Kritik, dass das auf eine Förderung der Haushalte hinauslaufen könnte, die sich als Besserverdiener ohnehin schon Hilfen im Haushalt leisten können, will der Arbeitsminister nicht gelten lassen.
Nein, das Gegenteil ist der Fall. Es gibt ja bisher schon steuerliche Absetzbarkeit. Davon profitieren vor allen Dingen Bezieher großer Einkommen. Mit einem Zulagen- und Gutscheinsystem werden wir zukünftig alle Haushalte, vor allen Dingen Normalverdiener, unterstützen. Und das ist auch ein gerechter Weg.
Im kommenden Jahr soll das Gesetz auf den Weg gebracht werden und ab 2023 greifen. Profitieren sollen zunächst alleinerziehende Familien mit Kindern oder zu pflegenden Angehörigen. Erst im nächsten Schritt auch alle Haushalte. Heil rechnet mit Ausgaben von 400 Millionen Euro im ersten Jahr, die bei einer Ausweitung auf bis zu 1,6 Milliarden Euro pro Jahr steigen könnten.
Das ist auch solide finanzierbar, weil auf der anderen Seite der Staat ja auch Mehreinnahmen hat, wenn Menschen voll sozialversichert sind, wenn es Steuereinnahmen auch durch legale Arbeit gibt und wenn wir Menschen aus der Schwarzarbeit holen, ist das eine Win-Win-Situation für die Beschäftigten, die bei haushaltsnahen Dienstleistungen beschäftigt sind. Und das ist ein richtig guter Weg in einer Gesellschaft, in der viele Erwachsene sehr stark gefordert sind und eigentlich Zeit brauchen für Kinder und für Wesentliches im Leben, sie ein Stück im Alltag zu entlasten.
Offen bleibt jedoch, ob die Finanzierungsspielräume der neuen Koalition diesen Schritt auch ermöglichen, zumal absehbar auch die Corona-Hilfen in die Verlängerung gehen müssen, was die kommende Haushaltsplanung zusätzlich belasten dürfte.
Und damit gehen wir an die Börse und das bedeutet auch, wir gehen zu Claudia Wehrle. Frau Wehrle, gerade habe ich ja schon mal gesagt, Freitag haben die Anleger sehr, sehr stark reagiert auf die Idee, dass die Omikron-Variante für die Wirtschaft wieder sehr gefährlich werden kann. Wie kann man deuten, dass der DAX heute wieder gestiegen ist?
Das ist keine Trendwende, das ist eher ein Abwarten von Seiten vieler Anleger, dass jetzt in vielen Ländern die neue Virusvariante auftaucht, weckt ungute Erinnerungen. Gut, und wir haben ja in den vergangenen Monaten auch gesehen, dass das alles Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung hat. Dann die steigenden Inflationszahlen, auch darüber ist ja berichtet worden, hier an der Börse glauben zwar immer noch viele, dass das sich dabei um ein vorübergehendes Phänomen handelt, aber es ist der höchste Wert seit 1992. Das sorgt für Verunsicherung, lastet auf der Wirtschaft. Der DAX ist jetzt leicht im Plus, er steht bei 15.305 Punkten aktuell.
Die Aktien der Reisebranche, die waren zuletzt stark eingebrochen. Wie reagieren Sie heute?
Heute eine Gegenreaktion. Lufthansa-Papiere beispielsweise 1,6% höher. Fraport-Aktien steigen über 2%. Ein Einbruch bei den Buchungszahlen zeichnet sich zumindest nicht unmittelbar ab, aber das kann sich ja schnell ändern. Japan regelt die Grenzen für Ausländer ab. Australien wollte ursprünglich zum 1. Dezember die Einreiseverbote aufheben. Das ist jetzt erst einmal um 2 Wochen nach hinten verschoben worden. Andere Länder könnten noch folgen. Und wir haben ja schon gesehen, selbst diejenigen, die einen Urlaub planen, die buchen häufig kurzfristig. Manche Reise wird fürs Erste jetzt gar nicht mehr möglich sein.
Wir sollten auch auf die Autowerte schauen.
Ja, der Halbleitermangel macht den Autobauern weltweit zu schaffen. Viele Fahrzeuge können nicht fertiggestellt werden, schlicht und einfach, weil Teile fehlen. Das IFO-Institut hat heute gesagt, dass der Materialmangel in der deutschen Industrie sich im November noch verstärkt hat. In der Autoindustrie, da klagen jetzt 88% der Firmen über Engpässe und über Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten und von Rohstoffen. Ja, das führt dazu, dass die großen Hersteller die vorhandenen Teile erst einmal in die Fahrzeuge einbauen, die große Gewinnmargen versprechen. Also das heißt, die Hersteller machen zwar immer noch gute Geschäfte, aber der Spielraum wird sehr, sehr eng und einige Zulieferer zumindest, die haben schon schwer zu kämpfen. Das ist ein Grund, weshalb Aktien von Continental beispielsweise 4% nach unten gehen.
Und der Spielraum wird ja nicht nur wegen des Materialmangels enger, sondern auch wegen des Fachkräftemangels. Den merken die Maschinenbauer.
Ja, es gibt Engpässe bei Akademikern, bei Fachkräften im weitesten Sinn. Das hat verschiedene Ursachen. Der demografische Wandel spielt sicherlich eine Rolle. Aber auch die gesamte Branche steht ja vor gewaltigen Herausforderungen. Die Produktion, die Organisation der Geschäftsabläufe, die soll verändert werden.
Zum Schluss noch der Euro.
Der wird mit einem Dollar 12,70 gehandelt, die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,42% und die Feinunze Gold kostet 1.785,76 $.
Danke, Claudia Werde nach Frankfurt. Ich darf Ihnen noch Kultur heute empfehlen mit Michael Köhler. Da geht es heute um ganz besondere Porträts, unter anderem der Obamas, die gerade in Los Angeles gezeigt werden. Ich bin Sandra Pfister, das hier war Wirtschaft und Gesellschaft. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.